Ja, guten Morgen. Ich habe mir so im Vorfeld der Predigt überlegt, also ich hätte vor über einem Jahr nicht gedacht, dass wir uns im Prinzip noch mit diesen Seuche beschäftigen, im weitesten Sinne, mit diesem ganz kleinen Viech, was keiner gesehen hat, ne? Mit dem Corona. Es wäre ja schöner, wir würden uns mit einer anderen Corona beschäftigen, weil Corona ja eigentlich so ein leuchtender Glanz ist. Ich erinnere mich daran, dass ich das gelesen habe in der Bibel schon. Da gab es auch schon Corona, und zwar bei der Tempeleinweihung. Da heißt es, die Herrlichkeit Gottes machte sich da breit, sodass die ganzen Sänger aufhören mussten zu singen. Die konnten das alles nicht mehr. Und da steht dieses Wort Corona auch drin. Ja, und wenn es Sonnenfinsternis gibt, dann gibt es auch Corona. Ne? Es gibt also ganz schöne Sachen davon. Es gibt etwas, das ist auch vielleicht schön für den einen oder anderen, für mich nicht so interessant. Bier soll es auch geben in Corona. Mag ich persönlich nicht so, aber... Ja, und alles andere, was uns so mit Corona beschäftigt, ist nicht so schön. Trotzdem gibt es ja auch Sachen, die verändern sich einfach nicht. Die bleiben gleich. Und wenn wir anders werden wegen so etwas, dann hat das was damit zu tun, wie wir eigentlich wahrscheinlich schon immer waren. Wir reagieren ja auf Situationen. Wenn du besonders reich wirst und besonders komisch dadurch, dann warst du wahrscheinlich im Prinzip vorher auch schon komisch. Du hast dir das nur nicht getraut auszuleben, ne? Also, wir werden damit leben. Und ich glaube, die meisten von uns werden das auch überleben. Davon gehe ich einfach mal aus. Das ist schon allein von der Wahrscheinlichkeit her so. Und ansonsten, ohne jemand zu nahe treten zu wollen, ich glaube, wir haben es trotz allem noch ziemlich gut gegenüber manchen anderen Leuten. Selbst wenn du jetzt irgendwie erkrankst, geht es dir hier wahrscheinlich besser als an manchen anderen Plätzen in dieser Welt. Meine Predigt heißt heute, was hat mich in der Hand oder was habe ich in der Hand? Das sind so zwei wechselweise Sachen, die vielleicht was miteinander zu tun haben. Es gibt ja sehr unterschiedliche Typen. Wir gehen unterschiedlich mit Situationen um. Es gibt die Leute, die jetzt sagen, na gut, ist halt so, Schicksal. Der Moslem würde sagen, Kismet, ne? Also kommt halt wie das ist, kannst nichts dran ändern. Und der andere sagt, nee, pass mal auf, ich mache mir einen Plan, ich ziehe das durch. Das wird geplant, mein Leben ist auch geplant. Und wenn ich was will, alles was ich will, das kann ich auch erreichen. Ich muss das nur irgendwie schaffen. Und wenn es ein bisschen länger dauert, aber ich werde das schaffen. Diese beiden Extreme gibt es mit Sicherheit und dazwischen ganz viel anderes. Leute, die so schicksalsergeben sind und Leute, die so die Macher sind. Die Schicksalergebenen, ich will das jetzt mal so ein bisschen überspitzen wirklich und sagen, das ist doch eigentlich eine Marionette. Ob du da bist oder nicht, mit dir passiert so und so nur, was irgendjemand will. Ja, so eine Marionette, da werden so die Fäden gezogen. Und der andere, der Macher, der sagt, wieso? Wenn du dir keinen Plan machst, erreichst du nichts, also mache ich Pläne und ich werde das erreichen. Das ist Gott. Weil du hast ja scheinbar alles in der Hand. Ich glaube, ohne das jetzt vorwegnehmen zu müssen, du solltest dazwischen sein, zwischen diesen extremen Polen. Der amerikanische Theologe und Philosoph Reinhold Niebuhr hat so ein Gebet formuliert und da heißt es, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, das ist ziemlich schlau, weil genau das ist ein Geheimnis sozusagen oder das ist eine Lösung für so vieles. Wir mischen das dann gerne, ne? Manche ergeben sich ihrem Schicksal, wo sie doch was ändern könnten. Manche rennen gegen Wände, weil das muss doch nachgeben, wo man sagen kann, nee, das musst du jetzt einfach hinnehmen. Und wir brauchen wirklich die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist wichtig. Es ist wichtig zu wissen, wann übernehme ich Verantwortung? Wann muss ich Verantwortung übernehmen? Wann muss ich was tun? Wann liegt das ein Stück weit in meiner Hand, weil ich meine Hand dafür benutzen muss? Mein Verstand, mein Tun, mein Handeln. Ja, und wann erkenne ich, ich bin total abhängig. Es ist nicht in meiner Hand. Was habe ich in der Hand? Oder was hat oder wer auch hat mich in der Hand? Der große König David, für die Israeliten war es der große König. Der zweite große König ist Jesus. Das hat nicht jeder von Israel kapiert. Aber eigentlich steht er noch da drüber. Aber der erste, den sie in ihrer Geschichte verehren und von dem sie sozusagen ein neues Abbild erwarten, das ist David, der zweite König in ihrer Geschichte gewesen. Einer der Großen. Einer, den man als Freund Gottes bezeichnen kann. Der hat, ich glaube, ich habe es mal gezählt, 64 Psalmen geschrieben. Zumindest 64, die in der Bibel stehen. Und der bekannteste davon ist 23, wer hat den mal auswendig gelernt? Also ich hatte Kinderstunde, gab es auch Punkte für, mal gelernt. Ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt auch gar nicht probiert, ob ich den so ganz fließend noch hinkriege, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach der klassischen Luther-Übersetzung natürlich. Aber es ist ein Psalm, der auch schon viele Veränderungen erfahren hat und den viele für sich umgedeutet haben. Aber um den soll es mir mal heute gehen. Der Psalm 23. Ich lese ihn aus der, habe ich das da untergeschrieben? Genfer Übersetzung, genau, steht da unten drunter. Aus der neuen Genfer Übersetzung. Ist ein bisschen anders, aber ich finde, es ist recht gut getroffen. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umfangen, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Ja, erstens, was ist mir wichtig? Ich hätte auch fragen können, was ist dir wichtig, aber ich habe gedacht, ich werde meine Überschrift mal so in der Ich-Form machen, weil ich gerne möchte, dass du das auch für dich so annimmst. Was ist mir wichtig? Überleg das mal. Und ich möchte diesen Psalm erst einmal ganz kurz durchgehen, oder den ersten Vers eigentlich von dem Psalm, in verschiedenen Betonungen. Und es ist nicht nur zwischen richtig und falsch dabei sozusagen, sondern das hat oft ganz viel mit deiner Lebenssituation zu tun. Welche Betonung für dich jetzt die richtige ist? Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Damit zu uns zu der Herr, also da wo hier in diesem Psalm Herr steht, steht eigentlich diese vier Grundbuchstaben, die man sagt, die heißen Jahwe, der Name Gottes. Also Jahwe ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Da betonst du, das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der ist das und kein anderer. Diese Person. Das ist dir vielleicht wichtig. Gott, der Allmächtige. Oder das Zweite. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Das ist vielleicht für dich so eine Bekräftigung, dass du sagst, eigentlich, ich weiß das alles. Ich lebe da auch schon ganz lange drin. Das ist mir alles total wichtig. Aber aktuell fühlt sich das alles nicht so an. Ich fühle mich vielleicht gerade nicht so gut aufgehoben, aber du sagst, du schaltest deinen Verstand ein und du gibst auch dieses Bekenntnis ab. Der Herr ist mein Hirte, egal wie das aussieht. Mir wird nichts mangeln, auch wenn das gerade ziemlich blöd aussieht, du dich doof fühlst, du Schwierigkeiten hast, du dir vielleicht total allein vorgelassen kommst. Selbst Jesus am Kreuz hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der kennt auch solche Situationen, wo er sagt, da ist keiner mehr, ich fühle nichts. Und du sagst, der Herr ist mein Hirte. Das ist eine Bekräftigung. Vielleicht ist das gerade für dich richtig. So eine Selbstversicherung. Anhand der Fakten. Einfach mal etwas, was stimmt, zu bestätigen und nicht zu sagen, es geht nur nach meinem Gefühl. Oder das nächste. Der Herr ist mein Hirte. Der ist nicht ein Hirte, das ist ja schön im Deutschen, da haben wir so einen Buchstaben davor, mein. Ja, es ist so, wie manche Leute können mein und dein nicht unterscheiden, es ist immer nur dieser eine Buchstabe, aber hier geht es nicht um ein, hier geht es um ein und um mein. Das ist nicht irgendein Hirte, das ist nicht ein Beruf, das ist nicht eine Zuschreibung von, ja, das kann er auch, sondern das ist eine persönliche Beziehung. Der Herr ist mein Hirte. Und vielleicht musst du das auch für dich auch mal sagen. Ja, das ist doch der Kern der Sache, das ist meiner. Nicht so als besitzanzeigendes Fürwort, da kann ich Macht drüber ausüben, sondern als Zugehörigkeit. So wie meine Frau, mein Mann. Das ist ja grammatikalisch besitzanzeigend, wenn ich mich da recht daran erinnere. Aber in der Praxis ja nicht. Ich bin ja nicht der Herrscher darüber. Aber sie gehört zu mir. Und diese Zusammengehörigkeit, der Herr ist mein Hirte. Der ist nah dran, das ist Beziehung. Er passt auf mich auf. Oder der Herr ist mein Hirte. Vielleicht ist das in deiner Situation wichtig. Der Herr ist nicht dein Chef. Der Herr ist nicht dein Kumpel. Der Herr ist nicht dein Wegbegleiter einfach, sondern der Herr ist in diesem Fall dein Hirte. Der auf dich aufpasst. der Fürsorge betreibt. Vielleicht ist dir das jetzt ganz besonders wichtig. Ja, ich brauche da jemanden, der nach mir guckt, der mich im Auge hat, der guckt, wo es bei mir nicht stimmt, der mir die Zecken da rausholt oder was auch immer, der meinen Fuß verarztet. Er ist der Hirte. Vielleicht ist das wichtig. Oder der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Das ist für dich schon alles eigentlich total klar. Der Herr ist mein Hirte. Und dann dieses Bekenntnis, dass du sagst, das ist für mich wichtig. Darum erleide ich keinen Mangel. Das ist, weil da Gottes Versprechen hintersteht. Der Grund liegt bei Gott und nicht bei mir. Nicht bei dir. Sondern ist, weil der Herr mein Hirte ist. Darum. Nicht, weil es gerade so gut läuft, weil ich in einem reichen Land lebe, weil ich total verliebt bin oder weil ich einen neuen Job habe und dreimal so viel Geld verdiene. Nee, nicht darum. Und der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Gott ist dein Versorger. Gut, vielleicht magst du auch das Letzte betonen, das lässt sich sprachlich leider gar nicht so gut machen. Und eigentlich mache ich da mal auch ein Fragezeichen hinter, wenn das Letzte Betonung ist, der Herr ist mein Hirte. Darum, ich leide keinen Mangel. Wenn das Hauptziel ist, keinen Mangel zu erleiden. Vielleicht bist du dann ja schon irgendwie ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Ich meine, wir wollen alle, dass es uns gut geht. Wenn du einigermaßen im Kopf gesund bist, willst du das. Dann suchst du nicht schlechte Zeiten, Leiden, oh, hoffentlich schlägt mich mal wieder einer. Nee, es ist für uns normal, dass wir eigentlich natürlich wollen, dass es uns gut geht, dass es unseren Lieben gut geht. Aber wenn das Gutgehen für dich das Lebenselixier ist, dann bist du vielleicht auch sehr kurzfristig orientiert und dann fällt der ganze Teil dieses Verses davor vielleicht hinten runter. Deswegen, darüber will ich gar nicht so viel sagen. Aber was ist dir jetzt in deiner Situation wichtig? Horch da mal endlich rein. Was ist mir wichtig? Was möchte ich betonen? Dass der Herr, das ist, das mein, diese Zugehörigkeit, das Hirte sein, diese Fürsorge oder diese Tatsache, es ist doch alles in Gottes Hand. Darum, weil er mein Hirte ist, deswegen kommt das. Kommen wir zum Zweiten. Der Herr Jesus, der gute Hirte. Dieser Psalm ist ja eigentlich in mehrere Teile eingeteilt. Hier sind wir dabei, bei den ersten drei Versen. David redet von ihm, von dem anderen sozusagen. Er, ne? Der Herr, Jahwe. Und Jesus sagt ja von sich auch, ich bin der gute Hirte. Er ist ja die Erfüllung dieses Ganzen. Jesus, der gute Hirte, Verse 2 und 3, da sehen wir das, wie es beschrieben wird. Und dazu müssen wir wissen, ich schmeiß mal das Bild an die Wand dazu, dass es in Israel nicht so aussieht wie bei uns. Also wenn wir bei uns Schafe sehen, Hirten sieht man, glaube ich, höchstens noch in der Lüneburger Heide im Groben und Ganzen. Ansonsten fahren die Auto, gucken einmal am Tag in dem eingezäunten Gebiet vorbei, kümmern sich da um ihre Schafe und vielleicht stecken sie auch die Flöcke woanders hin. So, aber in Israel sieht das ja durchaus ein bisschen anders aus. Da muss der Hirte mit seinen Schafen zu diesen verschiedenen Plätzen gehen. Da ist hier mal eine Insel, wo ein bisschen was Grünes ist. Dann gibt es da vielleicht eine Insel, das ist auch grün, das sollten die aber nicht fressen. Dann müssen sie wieder ein ganzes Stück Weg wandern. Und Berg und Tal gibt es da auch. Deswegen ist da der Hirte so sehr viel wichtiger. Der dafür sorgt, er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Da, wo es sicher ist. Der Hirte muss sehen, wann ist genug gegrast, das muss ja auch wieder nachwachsen. Wo können wir dann hingehen? Und kommen auch alle mit? Das ist sein Job. Das tut er. Und David redet garantiert in diesem Psalm nicht von irgendeinem Leben im Schlaraffenland, ne? Das Schaf legt sich auf den Rücken, das Gras fällt ins Maul. Ich glaube, wenn die auf dem Rücken liegen, geht es ihnen, glaube ich, recht schlecht, weil sich da Gase im Magen bilden und das sie im Prinzip umbringt. Also David redet hier nicht vom Schlaraffenland. Das ist ein Weg, da ist Grünzeug, da ist sauber Futter, da ist Wüste, da ist Dürre, da sind Steine und Felsen und da ist auch mal irgendwo ein Bachlauf. Vielleicht so ein bisschen wie in unserem Leben, ne? Der eine mehr, der andere weniger. Der eine hat es etwas gleichmäßiger, der andere geht mehr durch Höhen und Tiefen. Aber es ist nicht gleichförmig alles immer satt. Und davon spricht David bei aller Euphorie sozusagen, die er in diesen Psalm, in dieses Lied hineinlegt, ja auch nicht. Der gute Hirte, Jesus der gute Hirte, sorgt für seine Herde, für jedes einzelne Schaf. Er ist ja mein Hirte, ne? Er sorgt für Schutz. Und das ist dieses Bild, was Jesus für sich auch in Anspruch nimmt, Hirte zu sein. Ich erinnere mich daran, dass Jesus mal zu seinen Jüngern gesagt hat, da waren die viel umhergereist, er hat viel gepredigt und so, kommt her, ruht euch ein wenig aus. Das hat, glaube ich, in der Situation dann nicht ganz so geklappt, weil danach einfach wieder so viele Leute gekommen sind. Aber das war eigentlich der Plan. Jesus war auch besorgt dafür, dass seine Jünger auch einfach mal zur Ruhe kommen. Der hat nicht so sehr für sich gesorgt. Nee, wenn der Tag lang war, dann ist der abends möglicherweise noch im Berg gegangen, hat da noch gebetet. Und morgens stand er wieder auf der Matte. Da war er hart im Nehmen. Aber er hat für seine Schafe gesorgt. Und das ist nicht verwerflich, wenn du aber sagst, ich brauche mal Ruhe. Egal von was. Einfach ausruhen, erholen. Gott hat es schon im Prinzip in uns hineingelegt. Dass es Tag und Nacht gibt, hat den Sinn, dass wir auch schlafen. Ja, das brauchen wir. Wir sind nicht dafür gemacht, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche durchzurackern mit mehr oder weniger Leistung. Das geht nicht. Wir brauchen diese Ruhe. Da passiert auch ganz viel. Und wenn du sie nimmst, wirst du krank werden. Er führt mich auf rechten Pfad, heißt es hier in der Übersetzung. Pfade der Gerechtigkeit, glaube ich, bei Luther. Es gibt viele Wege und es gibt viele, wenn du dir so eine Landschaft da vorstellst, ja, dann kannst du rechts rum um Baum, links rum, da durch den Graben, da über den Graben springen, da in der Schlucht längs, da auf dem Kamm längs laufen. Es gibt so viele Wege. Hier steht von dem guten Hirten, er führt mich auf dem rechten Weg. Das bedeutet natürlich auch, du musst dich führen lassen. Wenn du die Schnauze immer nur nach unten hast und guckst, wo ist ein Gras und wo ist die nächste Ecke zu fressen und so und kriegst nicht mit, was da eigentlich läuft, dann verläufst du dich. Der gute Hirte hat einen Plan. Hier wird von ihm geschrieben, er führt dich auf rechtem Weg. Und dafür musst du dich natürlich führen lassen. Der kürzeste Weg muss ja nicht immer der wirklich beste sein. Ja, so eine schöne große vierspurige Kreuzung überqueren ist natürlich ideal, Diagonale, ne? Also wenn du möglichst wenig Strecke brauchst, weil du alt bist und lange brauchst, nimmst du die Diagonale quer rüber. Ich erinnere mich, fällt mir jetzt gerade ein, meine Oma hat in Frankfurt gewohnt und dann bin ich mit ihr eines Sonntags mal zum Gottesdienst mit der Bahn, mit der S-Bahn und so. Und sie sagt, ja, da steigen wir da hinten ein, weil dann hält der Zug bei der nächsten Station nämlich da und dann kann ich gleich rüber in den nächsten. Da, das passt dann so, ne? Denke ich, ja, schon schlau, ne? Und auf der Rücktour, zack, aus dem Dings und über die Gleise rüber. Ich sag, Oma, naja, der Weg da vorne über den normalen Weg war halt zu lang, ne? Ist ja auch irgendwo verständlich. Da beißen sich natürlich zwei Sachen, weil ich hätte über die Gleise hopsen können. Das wäre ja jetzt auch nicht so das Problem gewesen. War da ja auch noch ein bisschen jünger. War aber auch naheliegend, aber der kürzeste Weg muss ja nicht der beste sein. Ne? Er führt mich auf rechten Weg. Recht, da geht es auch um gerecht, einen gerechten Weg. Die Wege, die du gehst, die sollten gerecht sein, die sollten vor Gerechtigkeit triefen. Das ist ja nicht immer gleich sichtbar, dass der Weg krumm ist. Ne? Vielleicht war es der kürzeste Weg, der direkte Weg zum Ziel, aber er war moralisch sozusagen krumm. Er war nicht sauber. Gott führt dich aber nie solche Wege, sondern er führt dich auf einem gerechten Weg, auf einem geraden Weg. Es ist gut, gute Entscheidungen zu treffen, weil das hat immer wieder Folgen. In allen möglichen Lebenssituationen. Es gibt so Sachen, wo man sagt, ja gut, habe ich was Falsches eingekauft, ist entweder das Geld verschwunden oder ich habe mehr Arbeit damit, aber alles nicht so wild. Aber es gibt so Lebensentscheidungen, die haben so immense Folgen. Gerade in Beziehungsfragen. Und manchmal, man kann sagen, fasst man sich an den Kopf, aber ich will einfach nur sagen, fasse ich mich an den Kopf. Ich denke, oh Mann, warum triffst du da solche doofen Entscheidungen? Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass das nicht gut gehen kann. Aber nee, da wird mit vollem Feuer in diese Beziehung, in diese Art der Beziehung investiert. Und es geht natürlich auch schief. Und das ist ein Klassiker. Leute, die eine große Sehnsucht haben, ein großes Loch in ihrer Seele, die finden den anderen, der auch noch so ein Loch hat. Und statt dass der eine vom anderen nehmen kann, saugen die sich gegenseitig aus. Und du siehst, diese Beziehung kann nicht gehen, weil keiner was zu geben hat. Ja, und nachher, wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, manchmal wirklich Kind, ne, dann sollen die anderen wieder helfen. Dann ist der ist für zuständig, der, die Gemeinde. Ja, da muss Gott auch wieder ran, ne? Warum? Weil wir vorher nicht gehört haben. Folg mir nach. Es ist gut, gute Entscheidungen zu treffen, und es ist doof, wenn wir falsche treffen. Wir werden es immer wieder tun, falsche Entscheidungen zu treffen, aber wir sollten uns doch darauf ausstrengen, zu sagen, okay, wenn der gute Wege, gerade Wege mit mir gehen will, dann sollte ich ihm doch hinterhergehen. Also frag Gott mal manchmal, bevor du eine Entscheidung triffst. Es geht nicht nur immer nach dem Gefühl. Geschäftsentscheidungen, ne? Da gibt es eben auch die großen, die wichtig sind. Das kann ja schon die Geschäftsentscheidung deiner Steuererklärung sein, ne? Was trage ich da ein und was nicht, sozusagen. Das kann auch andere Sachen sein. Aber was mache ich? Gehe ich gerade Wege? Halbgerade, krumme, halblegal, grenzwertig, ne? Die meistens, wo wir diesen Begriff grenzwertig oder so bezeichnen, da sind wir immer schon über die Grenze drüber. Wir tun aber so, als ob wir noch in der Grenze drin wären. Ja, wenn das so grenzwertig ist, sind wir meistens schon jenseits der Grenze, also auf der anderen Seite. Ja, und dann kommen Probleme. Manchmal geht das gut, aber manchmal auch nicht, ne? Weil letztlich sagst du damit, ja, ich weiß es alles besser. Fusch mir da jetzt nicht rein. Aber ich liebe ihn doch. Oder so etwas. Und dann werden doofe Entscheidungen getroffen. Und die kann man nicht einfach dadurch, dass man jetzt einfach wieder alles rückgängig macht, auf Null setzen. Nee, da wird es meistens noch wieder schlimmer. Es gibt Entscheidungen, die haben immense Folgen. Der gute Hirte, der will dich führen. Und dann heißt es hier, er stärkt und erfrischt meine Seele, er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Luther übersetzt, um seines Namens willen. Aber ich finde diesen Ausdruck hier genau richtig, weil der trifft nämlich das um seines Namens. Es geht um seinen Namen. Gott hat was zu verlieren. Dem ist nicht egal, was man über ihn denkt, sage ich mal. Klar, in gewisser Weise schon. Leg das jetzt mal nicht auf die Goldwaage. Es gibt ja bei manchen Leuten, die berühmt sind, so, Hauptsache ich komme in die Öffentlichkeit, ob jetzt mit einem Skandal oder mit irgendwas anderes, egal. Aber man berichtet über mich, dann ist das sinnvoll. Oder ich denke da an ein Elektronikverkauf, wie nennt sich das, Kaufhaus. Bin ich denn blöd oder so, ne? Solche Werbesprüche, wo ich sage, ah, mir wäre das peinlich, wenn mir der Laden gehören würde. Ne? Ich bin doch nicht blöd und solche Sachen. Ja, das ist dir noch aber egal. Du merkst dir das und du verbindest das damit und du kaufst hoffentlich da ein. Bei Gott ist das anders. Gott hat so diverse Versprechen gegeben und es gibt gewisse Sachen, die er ist in Person und dafür steht er. Es geht um seinen Namen, der soll nicht ruiniert werden. Er hat gesagt, ich bin dein Versorger, ich bin dein Arzt. Er birgt mit seinem Namen. Er sagt, ich tröste einen, wie eine Mutter tröstet. Sogar noch mehr. Und sein starker Arm ist nicht zu kurz. Das lesen wir alles im Alten Testament schon. Dass Gottes Hand nicht zu kurz ist. Er kann überall hinreichen. Und zwar nicht, um dich zu erwischen, sondern um dir zu helfen. Unter seinen Armen, ne, da ist Stärke. Ne? Nicht hier, wo man so schwitzt, sondern da ist Kraft in dem Arm. Ja, der hebt was. Egal, wie groß deine Schwierigkeiten sind. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Gott hat was zu verlieren, das muss doch funktionieren. Er hat es versprochen. Es geht um seine Ehre. Und er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu frischen Wasserquellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wege und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Da steht sein Name dahinter. Wenn der gute Hirte Jesus draufsteht, dann ist es auch drin. Und Hirte, das ist ja nicht erst seit Jesus so ein Begriff jenseits vom wirklichen Schafehüten, sondern das war schon tausende Jahre vorher eigentlich so ein Begriff. Der wurde für Könige und für Leute in Leitungspositionen genommen. Die wurden als Hirten bezeichnet oder haben sich selber so bezeichnet. Eigentlich total genial, weil ein Hirte sorgt für seine Schafe. Aber wie bei vielen, bei uns Menschen ist es ja so, das ist ein Titel. Übrigens, das lateinische Wort Hirte heißt Pastor, genau. Nur mal so, um die Bildungslücken aufzuschließen. Wisst ihr, wo das herkommt, ja? So, aber wie schnell ist das, dass der Pastor auf die Visitenkarte muss? Auf das muss, ja? Auf jenes muss. Der Episkopos, umformuliert der Bischof. Ein Episkopos ist ein Aufseher. Einer, der drauf guckt. Läuft das? Funktioniert das? Genau wie ein Hirte, der macht auch Aufsicht. Der guckt nämlich da rum, bewegt sich alles normal, ist hier irgendwo ein Feind, ist hier wilde Tiere. laufen die Schafe normal, haben sie genug zu fressen. Das ist Aufsehen, nicht so mit der Peitsche so ping, zack. Ne? Und ah, du wieder, aufstehen, hier nicht einschlafen. Das ist nicht der Aufseher. Aber der Bischof, das ist ja ein hohes Amt, ein hohes Tier. Ne? Ganz weit weg von dem eigentlich ein Diener. Ich glaube, einer unserer Letzten hat wohl gesagt, dass er der erste Diener des Staates sein wollte. Friedrich der Große oder irgend sowas. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber sowas in dieser Art. Man hat zwar einen hohen Posten, aber man dient den anderen. Das ist der Grundgedanke dahinter. Deswegen wurden die schon immer als Hirten bezeichnet. Und trotzdem ist es seit Menschengedenken so, da gibt es was dran zu meckern. Und schon im Alten Testament, ich will mal eine Stelle lesen aus Hesekiel 34, Vers 2, da wird dem Propheten gesagt, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Also immer wieder dieses Missverständnis, dass man aus einer Aufgabe ein Amt macht, ein Titel und dann die Aufgabe vergisst. Und Jesus ist das krasse Gegenteil, weil er das Original ist. Das ist nicht die Fälschung. Und aus dem Neuen Testament, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, Lukas 22, Vers 25, da sagte ihnen Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber haben sich als Wohltäter feiern lassen. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, der muss allen dienen. Wer ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt und sich bedienen lässt oder wer bedient? Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr seid mir in diesen Tagen der Gefahr und der Versuchung treu geblieben. Deshalb verspreche ich euch, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Mit mir sollt ihr am selben Tisch essen und trinken. Ihr werdet auf Thronen sitzen und mit mir die 12 Stämme Israels richten. Da spiegelt sich ganz viel aus diesem Psalm wieder. Das richtige Hirtenverständnis. Denn wovon spricht Jesus, der am Tisch dient? Ja, Jesus hat sogar, bevor sie zu Tisch kamen, ihnen die Füße gewaschen. Wo dann Petrus sagt, bei mir nicht. Also das ist unter deiner Würde. Lass uns das nicht so rummachen. Lieber nehme ich das jetzt und mache das für alle. Nein, aber Jesus tut das. Obwohl er höher ist. Keine Frage, er ist höher. Aber er dient, weil es um uns geht. Ihm geht es um uns. Uns sollte es um ihn gehen. Versteht ihr? Es geht ihm um uns, nicht uns auch noch um uns. Weil da sorgt ja Gott schon für. Und das ist das, was wir aus der Hand geben können auch. Jesus ist der gute Hirte. Und dann lädt er sogar ein. Ja, wieso lädt der da oben? Ne? Oder welcher da oben, auch immer, auch auf menschlicher Ebene. Wieso lädt er mich ein? Die sind doch immer nur unter ihresgleichen. Das ist doch eine total andere Ebene. Ja, der lädt dich ein. Er ehrt dich damit. Vers 5, das ist in dieser Übersetzung, ich habe das hier kursiv gedruckt, das ist mit Anführungszeichen gemacht, weil es im Originaltext so nicht steht, lädst mich ein. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch und dann im Weiteren, du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Das ist eine Einfügung vom Übersetzer, das im Originaltext so nicht steht, aber was das ausdrückt, eingeladen sein mit Essen und dann wird vom Salben, also Öl aufs Haupt gießen, gesprochen. Und das war ein Zeichen, was gemacht wurde, in der Regel nicht nur zur Körperpflege, das konnte man dann ja selber machen, sondern wenn jemand in einen hohen Posten eingesetzt wurde, ein König, ein Priester oder auch ein Prophet, der von jemand gesalbt wurde, um diesen Dienst anzutreten. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und meinen Becher, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Keine Sparausgabe, nicht so, ja, tut mir leid, die Kanne ist fast leer, die letzten Tropfen Kaffee hier noch, ne? So wie das bei uns zu Hause ist. Also mal trifft es mich, mal meine Frau, je nachdem. Nee, das wird randvoll gemacht. Und da wird nochmal nachgeschenkt, all you can drink. So, das ist, du füllst meinen Becher über, also bis zum Überfließen. Ist das nicht eine Ehrerbietung, mit ihm zusammen zu essen? Hier wird der Hirte, der jetzt ja hier dann auch mit Du angesprochen wird, ganz anders, ne? Und wenn man da an so einen anderen Hirten denke, der ist mir bei Bischof der Ex-Bischof eingefallen von Limburg, Theberts von Elz, der ja sich da wohl Saus und Braus gegönnt hat, was andere Leute zahlen. Komplettes Missverständnis, ne? Was ganz anderes. Menschen machen aus den guten Vorgaben, die Gott so hat, immer wieder Mist. Egal in welchem Bereich. Natürlich muss es Leute geben, die weiter oben sind, wie wir das so nennen. Und es gibt immer Leute, die weiter unten sind. Das hat ganz viel auch mit den Begabungen zu tun. Nicht, dass es nur immer einen Chef geben muss und einen, der dann den verprügeln kann. Sondern es gibt Leute, die können, haben andere Begabungen. Die können mehr, die können andere anleiten, die können Verantwortung übertragen. Die sind robuster, die sind stabiler, die haben einen anderen Durchblick. Dann sollen sie das auch machen. Das ist alles richtig. Aber sie müssen die anderen nicht unterdrücken. Wir machen da gerne Unterdrücken, Macht, Herrschaft, für mich sammeln draus. Gott ist da total anders. Er ist der gute Hirte. Das Dritte, du bist mein Hirte. Ich habe diese Verse ja schon angelesen, mit dem fünften hier, du lädst mich ein, aber es fängt ja schon damit an, dass jetzt plötzlich von der Herr ist mein Hirte, spricht David jetzt mit du. Selbst wenn ich im finsteren Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umfangen, im Vers 4, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Denn der Hirte ist bei mir, der Herr ist bei mir, steht hier nicht, sondern du, Herr. Da wird es ganz persönlich, ne? Dein Stecken und Hirtenstab geben mir Trost. Hier sehen wir ganz klar, ne, die Schlaraffenland-Theorie zieht sich nicht durch. Wenn ich in einem dunklen Tal gehe, und je älter man wird, umso wahrscheinlicher ist, dass man das schon irgendwie erlebt hat. Manche haben das ganz früh schon erlebt, aber wenn du 50, 60, 70, 80 Jahre bist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du solche Situationen kennst, wo es dir richtig dreckig ist, wo es dunkel ist, wo über dir alles Mögliche zusammenbricht. Wo du eigentlich nicht weißt, wie das jetzt noch besser werden soll. Also eigentlich wäre alles besser, aber ob das hier so kommt, kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Ein Tal, wo Todesschatten sind. Vielleicht dein persönlicher Tod, vielleicht der von anderen. Wie auch immer. Es ist ja nur ein Bild. Du bist mein Hirte. Da ist nicht alles super. Aber dann sagt es, da bist du bei mir. Da ist die Entscheidung auch, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Also man kann sich sozusagen selber auch ein bisschen aus der Furcht rausreden, genau wie man sich da auch reinreden kann. Je nachdem, wie du tickst. Fällst du schnell in der einen Seite vom Pferd oder von der anderen Seite? Im Prinzip ist das Psychologie, wenn du so willst, ja, dass unsere Psyche reagiert. Und der eine ist so geprägt, dass er immer sieht, ups, ich habe einen Tropfen auf die Nase bekommen, das wird jetzt gleich schütten und wir werden klitschenass und ich werde mich tierisch erkälten. Ne? Und der nächste sagt, naja gut, ach, ein Glück, nur Tropfen und die meisten fallen ja auch vorbei. So, wer geht damit entspannter um? Die Situation ist exakt die gleiche, ne? Aber es prägt dich dann, wie du damit umgehst. Eine schimpft immer gleich, wenn irgendwas schief geht und der andere sagt, oh, wir werden das schon irgendwie kriegen. Ist eine Herausforderung, aber das kratzt mich richtig an. Ich werde das Problem lösen. Ja, weil wir unterschiedlich ticken. Und David hier sagt, und wenn ich da drin bin, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn ich weiß ja, du bist da. Das ist so eine Entscheidung, wie es in einem anderen Psalm auch halt zu meiner Seele spreche. Ne? Wird da so mal formuliert, ne? Wir müssen uns manchmal Realitäten auch mal selber sagen. Weil an den Realitäten ändern wir nichts. Aber manchmal haben wir sie vergessen. Manchmal spielen sie nicht so eine Rolle für uns. Dann bist du trotzdem da mir. Das ist bei mir. Dein Hirtenstab. Ja, wofür ist der da? Auch das, gerade katholische Kirche, ne, die haben auch immer so einen Hirtenstab. Garantiert ein tierisch teures Teil. So schön verziert und so. Ja, das ist beim normalen Hirten da draußen nicht so der Fall. Das hat halt schon so eine spezielle Form irgendwie, weil er will damit ja verschiedene Sachen machen. Das ist sein Wanderstab, aber das ist auch mal aus einem Schaf herzuholen, um es irgendwo rauszuziehen, um das Fell zu durchkämmen. So für verschiedene Zwecke. Und dann weiß das Schaf, guck mal, da ist der Hirte, der hat das alles dabei und damit hat er mich neulich hier auch aus dem Gestrüpp da rausgezogen. Und so. Dein Hirtenstab, dein Stecken, das gibt mir Trost, weil das ist auch dein Werkzeug. Damit bist du bei mir. Und dann kommt das hier, du deckst mir den Tisch. Selbst vor den Augen meiner Feinde. Also eigentlich ist es doch schöner, mit Freunden zusammen zu essen, ne? Stell dir vor, du hast zwar einen super Tisch gedeckt und da ringsum sind alles Leute, die dir böse wollen. Die wollen dir nicht nur das Essen wegnehmen. So. Und du sitzt da schön gemütlich auf deinem Thron, was für einen schönen Stuhl du auch immer gekriegt hast. Der Hirt ist auch noch dabei. Eigentlich toll, aber ehrlich gesagt, es gibt bessere Situationen, ne? Kann man sich doch, denke ich, vorstellen. Also im Umfeld von Freunden gutes Essen haben, entsprechend klimatisiert, die richtige Temperatur, alles bestens, ist ja noch ein bisschen schöner. Ihr seht, diese Situation, die David hier beschreibt, ist nicht die Top-Situation. Du bereitest einen Tisch vor mir oder du lädst mich zum Essen ein im Angesicht meiner Feinde, ist nicht das Schönste. Aber es zeigt hier, wo sozusagen die Grenze ist, wo die Linie da ist. Da ist der gute Hirte, der sorgt dafür, dass auch in der Situation, wo du von Feinden umgeben bist, er mit dir Gemeinschaft haben will. Und da kannst du auch Gutes erleben. Auch wenn faktisch, und auch das ist eine Wahrheit, da ringsum Feinde sind. Und Feinde sind immer dann Feinde, wenn sie für mich irgendwie eine Bedrohung sind. Auch in dieser Situation, auch wenn das nicht alles geklärt ist und wenn nicht alles einfach zum Besten ist, da darfst du drin erleben, dass der Hirte sich um dich kümmert, dass er bei dir ist, dass er mit dir Gemeinschaft haben möchte und dass du darin auch Gutes erlebst. Das kann auch in dieser Versammlung sein, im Gottesdienst. Ringsum ist es immer schlimm und du kommst hierher und du erlebst, wie dir in dieser Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern, in der Gemeinschaft mit Gott, da etwas Gutes passiert. Gott ist dann nicht mehr der Allmächtige und Ferne, sondern der ist der liebende Gott und der Fürsorgliche. Der Gemeinschaft will, der dir Ehre auch gibt, der dich erhebt, weil das erhebt einen ja, wenn der da oben sagt, hey, komm zu mir an meinen Tisch. Dann denkst du, ja, bin ich eigentlich gar nicht, weiß ich gar nicht, wie man sich da benimmt, ne? Bin ich gar nicht so würdig, ich passe hier gar nicht so rein, aber es ehrt einen ja doch, weil man gar nicht weiß, hä, wieso? Wieso passiert mir das? Das ist das, was David hier in diesem Psalm ausdrückt, was er ja offenbar auch erlebt hat. Denn da hat er schon sehr, sehr klar erlebt, dass es ihm auch ums Leben geht. Sowohl in seiner Zeit vor dem Königdasein, als auch während er König war, sogar aus der eigenen Familie. Der wusste da, was das heißt, wenn die Feinde um ihn herum sind. Du schenkst mir hier voll ein, mein Becher zum Überfließen. Das ist kein Mangel, ne? Nicht alles hast du zu jeder Zeit und nicht alles in diesem, wie soll ich sagen, Traumzustand, wo du sagst, ja, das wäre Schlaraffenland, ne? Das wär's. Die ganze Erfüllung davon, die kommt noch. Tiefen und Höhen, die gehören zum Leben dazu, aber der Hirte ist da. Viertens, meine Entscheidung oder eben auch deine Entscheidung. Im Vers 6 hier. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Ich habe in einem, ja, war es ein Kommentar dazu oder war es eine kleine Andacht gelesen, da steht ja nicht, du stolperst den ganzen Tag über Güte und Gnade. Nee, aber die sind hinter dir her. Also, die sind bei dir. Luther übersetzt, ja, werden mir folgen mein Leben lang. Hier ist es übersetzt, werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Natürlich stolpert man auch über die anderen Sachen, über diese Feindseligkeiten, die ja auch vorher beschrieben sind, ne? Reiß nicht immer alles aus dem Zusammenhang. Ah, nur das. Der ganze Psalm ist da doch ein bisschen realistischer, ein bisschen umfangreicher auch. Güte und Gnade werden mir folgen. Güte und Gnade werden mich umgeben. Natürlich wirst du auch ungütige Sachen erfahren und unbarmherzige. Keine Frage. Schließlich gibt es ja hier auch Feinde, ne? Aber das ist Gottvertrauen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben. Das ist dieses Sagen, Bewusstsein. Also das ist das eigentlich, was mich einkleidet. Gottes Güte und Gottes Gnade, das kleidet mich ein. Natürlich schießen da andere mit ihren Pfeilen drauf. Aber das ist Gottvertrauen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Ne? Römer 8, 28. Das ist eine Entscheidung, die man auch im Tal des Todes treffen kann. Auch da, wo es dunkel ist. Wo du sagst, nee, fühlen tue ich mich nicht so. Hab Zahnschmerzen, ich habe Krebs, ich habe was auch immer, Verlust in der Familie, Scheidung, Sterben, was auch immer. Meine Entscheidung, so wie David hier sagt, Güte und Gnade umgeben mich, folgen mir. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeiten. Ist das deine Entscheidung, im Haus des Herrn sein? Das heißt, sieh das doch nicht zu starr. Der David ist doch auch nicht in den Tempel gezogen. Das, was man als Haus des Herrn so bezeichnet hat. Der hat in seinen Häusern gelebt, später dann ja in Palast und Palästen. Das Haus des Herrn, da wo Gemeinschaft mit Gott ist, wo man Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn du zum Hausstand von Gott gehörst, dann ist er ja der Hausbesitzer, der Familienchef. Dann geht es nach seinen Spielregeln. Dann ist das seine Wohnung. Wenn du sagst, ich will da bleiben, dann lebst du in einem, ich will nicht sagen Umfeld vielleicht, aber in einem Zustand, wo man sagen kann, ich richte mich nach Gott aus. Das, was er will, ist für mich wichtig und ist für mich richtig. Das möchte ich gerne tun. Weil ich möchte auch gerne in seinem Haus bleiben. Ich möchte gerne diese Vorteile auch genießen. Ich werde bleiben im Haus des Herrn für alle Zeit. Eine Entscheidung. Die kann ja keiner abnehmen. Du musst es schon selber treffen. Du kannst ja auch rausgehen. Sagen, nee, ist mir dann doch irgendwie zu blöd. Kannst du ja machen. David sagt hier, der Herr ist mein Hirte. Und am Ende sagt er, und ich werde bleiben im Haus des Herrn für alle Zeit. Das ist eine Entscheidung. Da gelten Gottes Spielregeln, keine Frage. Kannst du nicht machen, was du willst, sonst fliegst du da raus. Aber es ist zu unserem Besten, weil Gott weiß, was gut für uns ist. Also, wo willst du stehen? Willst du schicksalsergeben sein? Ein Spielball der Ereignisse oder der Macher, der alles in der Hand hat, ne? Die anderen haben es da in der Hand. Oder bist du derjenige, der alles selber in der Hand hat? Und sagt, ich gucke mal schon raus, wo die besten Wege sind, welche Religion, welche Meinung, welche Glaubensbekenntnisse ich nutze für mich. Das ist meine Sache, ich treffe die Entscheidung, ich weiß, was für mich am besten ist. Dieses Schicksalergebene, das Erste, das ist traurig, denn das ehrt Gott nicht. Der hat dich geschaffen, dass du einen Platz ausfüllst. Der hat dich nicht als Marionette geschaffen. Manche mögen das unterstellen, sagen, ja, der will immer nur, dass du das alles tust und das und das und das. Nee, so ist das gar nicht. Gott hat dich geschaffen mit einem Zweck. Du sollst hier einen Platz ausfüllen. Mein Platz ist ein anderer als deiner. Er hat uns unterschiedliche Begabungen gegeben. Er hat uns an unterschiedliche Plätze gesetzt. Du kannst dich vielleicht froh schätzen. Ich tue das, dass ich hier in dieser Gegend aufgewachsen bin. Das hätte ja auch woanders sein können. Aber es ist ein Platz, den ich auszufüllen habe. Und ich bin keine Marionette. Ich kann gute und schlechte Entscheidungen treffen. Ich kann mich beraten lassen und ich kann es sein lassen. Also, wenn du sagst, das ist einfach so, das kommt, wie es kommt und sonst kann ich da auch nichts tun und wenn der Herr will, ne, dann, das ehrt Gott nicht. Denn wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild. Und da ist wohl ein bisschen mehr drin als Marionette sein. Und das Zweite, das ehrt Gott auch nicht, weil eigentlich weißt du es ja besser als er. Wenn er sagt, tu das nicht, auch in Beziehungsfragen zum Beispiel, guck da mal genauer hin und dann mach dir die Sachen erstmal klar und dann könnt ihr auch eine schöne Zeit im Bett verbringen. Ja, das wird ja gerne andersrum gemacht. Da wird ungenau hingeguckt, da wird erst ins Bett gehopst und dann kommen die Probleme. Also nicht, dass bei dem anderen nicht auch Probleme kommen, aber das ist eine ganz andere Art davon. Sagt, ja, ich weiß das alles besser, dann ehrst du Gott damit nicht, du schaffst nur Probleme und eigentlich setzt du dich an die Stelle Gottes. Du sagst, ich habe alles in der Hand, über mir ist keiner. Und du hast vieles, und ich glaube, das muss man jetzt ja auch sehen in dieser Corona-Zeit, wir haben so vieles nicht in der Hand. Wir haben es auch verlernt, weil wir sind ja gegen so ziemlich alles abgesichert. Und jetzt auf einmal, zack, Arbeit wird eingestellt, das wird eingestellt, Schule ist eingestellt, dein Geld hat sich auch eingestellt, ne? Also bei jemand anders wahrscheinlich, auf jeden Fall nicht bei dir, das kommt nicht an. Und was auch immer. Und auf einmal hast du es nicht mehr in der Hand. Oder man hört ja davon, dass manche Gastronomen sich darauf eingestellt hatten, dass ihre Versicherung bei Ausfall zahlt. Tut sie nicht. Nee, wir haben das alles nicht in der Hand. Auf einmal stehen wir nackt und hilflos da. Und bei dem einen läuft die Krankheit gut ab, beim nächsten nicht. Weißt du was? Wir haben so vieles nicht in der Hand. Aber du hast in der Hand, welche Entscheidung du triffst. Du hast auch in der Hand, deinen Kopf und dein Denken ein bisschen zu steuern. Sehr schönen Spruch von Luther finde ich, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinen Kopf fliegen. Also, dass da Gedanken kommen, das kann ich nicht verhindern. Der eine ist ein bisschen träge, da kommt nicht so viel, beim anderen geht da dauernd irgendwas durch. Aber ich kann verhindern, sagt er, dass sie Nester darauf bauen. Kannst du sie verscheuchen. Und Paulus schreibt mal davon, dass er möchte, dass wir unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen. Das heißt, ich muss manchmal, vielleicht ist das ein bisschen das, was du auch gemacht hast, das Wort Gottes zu nehmen und sagen, ja, so ist es ja eigentlich. Da ist doch Hilfe bei Gott. Du bist mein Herr. Du bist mein Hirte. Güte und Barmherzigkeit, das müssen wir manchmal auch richtig sagen, weil das ja Fakten sind, die wir uns dann einfach nochmal einimpfen müssen. Wir müssen uns das nicht einreden, wir müssen uns das nur wieder bewusst machen. Also von daher, so eine Entscheidung wäre sinnvoll zu sagen, sei du mein Hirte, ich folge dir. Dann sorgt er für dich, auch da, wo das eng wird. Ne? Und die Frage, die letztlich dann am Ende stehen bleibt, ist, ist der Herr dein Hirte? Und wenn nicht, solltest du da was dran ändern. Weil ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, und selbst wenn du immer gedacht hast, auch das ist der Fall, hast du schon oft gemerkt, eigentlich habe ich mich selbst sehr oft geweidet. Ich habe sehr selbst die richtigen Weideplätze ausgesucht, die dann doch so irgendwie total falsch waren, dann solltest du ja umkehren und nochmal mit Gott neu anfangen. Überleg es dir einmal. Psalm 23 kann man sich merken, lest ihn dir zu Hause durch, vielleicht liest du ihn nochmal für dich und probierst ihn in verschiedenen Betonungen. Und merkst mal, was ist dir wichtig jetzt gerade in deiner Lebenssituation? Amen.